NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Die Diskussion über mögliche Pflichtbesuche in KZ-Gedenkstätten für Deutsche und Asylbewerber dauert an. Die Berliner Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, Sausan Schäbli, hatte erklärt, sie halte es für sinnvoll, wenn jeder, der in diesem Land lebt, verpflichtet würde, mindestens einmal in seinem Leben eine KZ-Gedenkstätte besucht zu haben. Das gelte auch für jene, die neu zu uns gekommen seien. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, fordert eine solche Pflicht für Schüler allgemeinbildender Schulen und für Teilnehmer von Integrationskursen seit langem. Das könne zwar kein Allheilmittel gegen Antisemitismus sein, aber ein Punkt in einem Mosaik, meint er. Der Publizist Micha Brumlik befürwortet ebenfalls Pflichtbesuche, wenn eine sehr gute und professionelle Vor- und Nachbereitung gewährleistet ist. Er plädiert für einen sorgfältig zu evaluierenden Modellversuch in Berlin. Der Leiter der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, Jens Christian Wagner, hat wie die meisten anderen Gedenkstättenleiter dagegen schon öfter geäußert, dass er der Idee wenig abgewinnen kann. Herr Wagner, wenn jetzt alle sagen, es müssten selbstverständlich die Mittel bereitgestellt werden, um die Besuche gut vorzubereiten, gut zu begleiten und gut nachzubereiten, stimmt Sie das um?
Nein. Politische Bildung muss immer auf Freiwilligkeit basieren. Und das ist einer der ehernen Grundsätze, die wir in der Gedenkstättenarbeit ganz hoch halten. Nicht umsonst hat man sich vor 40 Jahren in der politischen Bildung zusammengesetzt und den sogenannten Beutelsbacher Konsens auf den Weg gebracht, der besagt, erstens, es gibt ein Überwältigungsverbot, es gibt ein Kontroversitätsgebot.
Überwältigungsverbot heißt, Sie wollen nicht die Schüler sozusagen mit so einer Art Schocktherapie behandeln.
Richtig, weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass so etwas nicht funktioniert. Und wir haben es in der DDR gesehen, wo es diese Form der Zwangsführungen durch Gedenkstätten gab. Ich habe lange Zeit, bevor ich in Niedersachsen in den Gedenkstätten arbeitete, in den Thüringer Gedenkstätten gearbeitet, Buchenwald und Mittelbau-Dora. Und dort Erfahrungen gemacht mit ehemaligen DDR-Bürgern, die um die Gedenkstätten einen weiten Bogen gemacht haben, weil sie in ihrer Jugend im Rahmen von Zwangsführungen in die Gedenkstätten hineingebracht wurden mit der Freien Deutschen Jugend oder auch mit der Schule und dort erstens politisch indoktriniert wurden, zweitens eine Form der Schockpädagogik durchleben mussten und dann gesagt haben, da gehe ich nicht mehr hin.
Ich sprach gestern mit einer Abiturientin, die sagte, sie sei mit 16 beim Besuch ihrer Klasse in Bergen-Belsen vollkommen schockiert gewesen von den Bildern und Filmen. Sie habe lange Zeit Albträume danach gehabt, ohne dass es ihr irgendeine neue Erkenntnis gebracht hätte. Im Unterricht habe sie den Holocaust sehr oft durchgenommen und das Gerede darüber auch nicht mehr hören können. Was würden Sie denn sagen, braucht es, damit ein Besuch in einer Gedenkstätte wie Bergen-Belsen produktiv ist, und die Besucher, Schüler oder Geflüchtete tatsächlich erreicht? Was ist der Punkt? Worauf kommt es an?
Ich halte überhaupt nichts von dem üblichen, dem klassischen Format der Kurzführung von anderthalb oder zwei Stunden, weil alle Erfahrung zeigt, dass vorgebrachte Sichtweisen in diesen klassischen Kurzformaten im Grunde eher bestätigt werden. Also auch die derer, die revisionistische oder leugnende Positionen einnehmen. Im Grunde könnte man sagen, Qualität ist besser als Quantität und wir versuchen eher auf die Tagesprojekte noch zu gehen oder die Mehrtagesprojekte.
Wenn Pflichtbesuche beschlossen werden, dann würde sich ja die Zahl der besuchenden Schüler vor allen Dingen, denn letzten Endes läuft es auf die raus, erhöhen. Sie hätten sehr, sehr viel mehr Besucher. Können Sie mal ein praktisches Beispiel sagen, wie so ein, ich sage es jetzt mal so zynisch, Durchschleusen dann aussieht?
Ja, also wir haben bereits jetzt das Problem in den Gedenkstätten, dass insbesondere in den großen, in den bekannten Gedenkstätten wir mit einem Problem konfrontiert sind, das ich als Massentourismus bezeichnen würde. Gerade in den Sommermonaten, die besucherintensiv sind, hat das zur Folge, dass zum Beispiel in Gedenkstätten wie Buchenwald, in denen es noch viele bauliche Relikte gibt, es fast schon einen Stau vor dem ehemaligen Krematorium gibt. Und Gruppen dann quasi im Minutenrhythmus durch das Krematorium hindurchgeschleust werden. Da ist dann natürlich keine Kontemplation mehr möglich, geschweige denn ein Verharren am Ort, wenn aus den Gruppen Fragen kommen. In Bergen-Belsen haben wir bereits jetzt Anmeldungen von Besuchergruppen aus den Schulen für das Jahr 2020. Im Jahr 2018 sind wir mehr oder weniger ausgebucht, weil bereits heute ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler qua Lehrplan tatsächlich im Laufe ihrer Schullaufbahn mindestens einmal in eine Gedenkstätte kommt.
Das war Jens-Christian Wagner. Er ist Leiter der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten und der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen. Wir schauen gleich, wie sich der jüdische Salon in Hamburg in 10 Jahren entwickelt hat, denn in der kommenden Woche feiert er seinen ersten runden Geburtstag. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbinerin Gesa Ederberg aus Berlin den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Vor dem Hintergrund der jüngsten antisemitischen Vorfälle in Deutschland plant die CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag einen fraktionsübergreifenden Antrag zur Bekämpfung von Judenhass. Enthalten ist darin auch die Forderung nach einem Antisemitismusbeauftragten. Dem Entwurf zufolge soll die Bundesregierung gegenüber den Ländern darauf hinwirken, dass die Möglichkeiten des Aufenthaltsgesetzes konsequent genutzt werden, um Ausländer des Landes zu verweisen, die zu antisemitischem Hass aufrufen. Der Antrag wird voraussichtlich in der kommenden Woche eingebracht werden. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, begrüßte die Initiative. Nach Antisemitismusvorwürfen gegen einen Mitarbeiter ihrer Service- und Beratungsstelle gegen Radikalisierung und Demokratiefeindlichkeit Radius hat die Caritas in Hildesheim personelle Konsequenzen gezogen. Der Verband habe der Bitte des Mannes entsprochen und ihn von dem Projekt abgezogen, sagte ein Sprecher des Hildesheimer Caritas-Vorstands. Man werde den Mitarbeiter an anderer Stelle weiter beschäftigen. An den politischen Einstellungen des Mitarbeiters gäbe es weiterhin nichts zu beanstanden. Medien hatten in der vergangenen Woche über eine israelfeindliche Einstellung des Mitarbeiters berichtet, der in der Beratungsstelle unter anderem Präventionsarbeit gegen Antisemitismus leisten soll. Er hatte in den Jahren 2014 und 2015 unter anderem eine Grafik mit Hakenkreuz und Davidstern auf seiner Facebook-Seite geteilt. An der Hildesheimer Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, wo er 2016 ein Seminar zu Israel und Palästina übernahm, war er deshalb als Lehrbeauftragter beurlaubt worden. Das Landgericht Berlin verhandelt über eine Klage des AfD-Politikers Wolfgang Gedeon gegen den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Wie eine Gerichtssprecherin in Berlin bestätigte, ist das Verfahren für nächsten Dienstag angesetzt. Gedeon wehrt sich gegen den Vorwurf der Holocaust-Leugnung und klagt auf Unterlassung. Gedeon gehört dem baden-württembergischen Landesparlament derzeit als fraktionsloser Abgeordneter an. Das Landesschiedsgericht der AfD wies in dieser Woche einen Antrag auf Parteiausschluss Gedeons zurück. Ihm werden von Kritikern Passagen aus einem 2012 veröffentlichten Buch vorgehalten, in denen er verurteilte Neonazis als politisch verfolgte Dissidenten bezeichnet, der Rechtsprechung zionistischen Einfluss unterstellt und den Holocaust eine Zivilreligion des Westens nennt. Mit den Internationalen Tagen jüdischer Musik startet das Usedomer Musikfestival in das Jahr seines 25. Jubiläums. Vom 21. Januar an präsentieren die Veranstalter jüdische Musik mit Lesungen und Konzerten in den restaurierten Fachwerksynagogen von Staffenhagen und Röbel, der neuen Synagoge in Berlin und im Europäischen Zentrum der Solidarność in Danzig. Neben Klassikern jüdischer Musik werden populäre Filmmusik und Werke verfemter Komponisten zu hören sein. Soweit die Meldungen.
Klein, aber fein logiert der jüdische Salon im Hamburger Grindelviertel in einem Raum hinter dem Café Leonard. Wer eine Veranstaltung des Salons besucht, hat die Gelegenheit, den Abend im Café ausklingen zu lassen und die Diskussion dort fortzusetzen. Seit 10 Jahren gibt es den jüdischen Salon. Er ist Ort und Forum zugleich und ein gemeinnütziger Verein. Er bietet ein breites, vielfältiges Programm, das hervorragend ankommt, auch überregional. Am kommenden Montag feiert er seinen ersten runden Geburtstag. Heide Soltau hat 2 der Programmplaner getroffen.
Marion Kolbach und Michael Heimann wirken entspannt, als sie sich auf den neuen, bunt gemusterten Polsterstühlen niederlassen. Der jüdische Salon ist ein behaglich eingerichteter Raum, der den zeitlosen Charme eines größeren Wohnzimmers ausstrahlt. Die beiden Programmplaner können zufrieden sein. Über 300 Veranstaltungen hat der jüdische Salon in den vergangenen 10 Jahren präsentiert, sehr oft vor ausverkauften Reihen, die immerhin 50 Besuchern Platz bieten. Eine bessere Bestätigung kann es nicht geben. Ziel sei es, die ganze Bandbreite jüdischer Kultur abzubilden.
Nicht nur einzelne Schriftsteller, sondern Musik, Literatur, Sprache, Philosophie. Im Prinzip versuchen wir, alles abzubilden, was mit Judentum zu tun hat.
Jeder sucht sich das aus, was ihn gerade interessiert, wo er Verbindungen zu hat und auch vielleicht von seinem Beruf her das Wissen schon hat. Wir richten uns nicht danach, dass gerade eine Neuerscheinung da ist. Wir haben überhaupt keinen kommerziellen Druck.
Das Programmteam, zu dem noch 5 weitere Vereinsmitglieder gehören, bekennt sich zum Prinzip der Subjektivität. Marion Kolbach verantwortet zum Beispiel literarische Lesungen, Michael Heimann religiöse und philosophische Themen. Er ist auch in der jüdischen Gemeinde Hamburgs aktiv.
Ich habe dort die Reformsynagoge gegründet. Für mich ist das Jüdische etwas, was sehr weit über die Religion hinausgeht. Die Religion gehört dazu, sie ist ein Bestandteil davon.
Für mich speist sich meine jüdische Identität nicht aus dem Glauben. Meine Heimat sind Worte und Texte.
Die Vielfalt des Programms spiegelt sich schon in der Zusammensetzung des dafür verantwortlichen Teams. Es gibt Gläubige und weniger Gläubige, Juden und Nichtjuden. Der jüdische Salon ist ausdrücklich nicht nur Juden vorbehalten. Andere aus dem Programmteam organisieren Konzerte, Filmvorführungen und kulturtheoretische und psychoanalytische Veranstaltungen.
Jahren kommen, Jahren gehen, sie sei der Gang von Zeit.
Auch das hat es gegeben. Stella Jürgensen hat jiddische Lieder gesungen und schon etliche Musiker in den Salon eingeladen.
Und sie halt uns wie mit Nägeln, zieh mit Fäden, Seidendien.
Zahlreiche Autoren waren zu Gast, darunter Lissi Doron, Anon Grünberg und der Lyriker Max Czollek. Es gab Lesungen mit Texten von Gertrud Kolmer und Lea Goldberg, aber auch einen Abend über Graffiti und Street Art in Tel Aviv. Die Mischung macht es. Ein besonderes Erinnerungsbuch hat die Holocaust-Überlebende Ruth Melzer vorgestellt, die wunderbaren Rezepte meiner jüdischen Familie.
Ich koche die Rezepte hauptsächlich an Feiertagen. Wenn meine Kinder und Enkelkinder kommen, die möchten gerne diese alte, traditionelle Küche.
Aber die Organisatoren nehmen sich die Freiheit, auch Themen zu behandeln, die in der jüdischen Gemeinde ausgesprochen kontrovers sind und mancherorts sogar zu Spaltungen geführt haben.
Zum Beispiel werde ich jetzt relativ kurzfristig die Vaterjuden hier vorstellen. Nach der Halacha, also nach dem jüdischen Religionsgesetz, ist Jude, wer von einer jüdischen Mutter abstammt oder zum Judentum übergetreten ist. Hier geht es um Menschen, die einen jüdischen Vater und eine nicht-jüdische Mutter haben, die nach der religiösen Halacha keine Juden sind, aber in einem religiös geprägten Elternhaus aufgewachsen sind, die jüdische Kultur eventuell sehr stark aufgenommen haben und sich selber auch zum Großteil als Juden empfinden. Und dann ist die Frage, wie ordnet man diese sogenannten Vaterjuden dann ein?
Der jüdische Salon will kein Friede, Freude, Eierkuchenverein sein, sondern ein Ort der lebendigen Auseinandersetzung. Viele Nichtjuden fühlten sich immer noch unsicher in Gesellschaft von Juden und wüssten nicht, wie sie sich verhalten und welche Fragen sie stellen dürften, sagt Marion Kolbach.
Uns geht es darum, auch diese Wortlosigkeit, die Sprachlosigkeit wieder aufzulösen. Die Kluft ist so groß, dass das wieder mehr zusammenkommt. Das würde ich mir auch wünschen, dass wir in ein offenes Gespräch kommen, ohne diese Befangenheit und Fragen stellen.
Aber das Klima habe sich entspannt. Das sei deutlich zu merken im jüdischen Salon, stellen Marion Kolbach und Michael Heimann fest. Und das zeigt auch der Erfolg des Programms, das viel Neugier weckt, weit über die Grenzen Hamburgs hinaus. Umso erstaunlicher, dass die Hansestadt den jüdischen Salon nicht mit einem festen Etat jährlich unterstützt. Dabei werden Orte wie dieser doch dringend gebraucht, gerade in Zeiten, in denen antisemitische Sprüche manchem wieder locker über die Lippen gehen.
Der jüdische Salon in Hamburg feiert seinen 10. Geburtstag. Heide Soltau schaute auf seine Entwicklung. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Gesa Ederberg aus Berlin. Es spricht Birgit Meyer.
Yetziat Mitzrayim, die Befreiung oder genauer der Auszug aus Ägypten, ist das zentrale Ereignis der jüdischen Geschichte. Wir waren Sklaven in Ägypten, wurden unterdrückt und gequält. Gott hörte unser Schreien und führte uns mit starker Hand und ausgestrecktem Arm aus Ägypten in das Land, das er unseren Vorfahren versprochen hatte. Mehrfach wird in der Tora von dieser Befreiung berichtet, Ausdrücklich feiern wir diese Befreiung jedes Jahr im Frühling an Pessach mit 8 Tagen, an denen wir uns auf verschiedene Weise erinnern, durch die beiden Zederfeiern mit ihren besonderen Speisen und ihrer ausführlichen Erzählung und durch den Verzicht auf alles Gesäuerte während der Pessachzeit. Aber auch alle anderen Feste, jeder Schabbat und jedes tägliche Gebet erwähnen den Auszug aus Ägypten und beziehen sich auf diesen Anfang, ohne den wir immer noch Sklaven in Ägypten wären. Nicht nur Juden erinnern sich an die Befreiung aus Ägypten. Diese Geschichte wurde auch für manche christlichen Gruppen zum zentralen Bild der Hoffnung. Martin Luther King und die amerikanische Bürgerrechtsbewegung erhofften sich vor 50 Jahren solch eine Befreiung von rassistischer Unterdrückung, und das Lied »Let my people go«, Moses' Forderung an Pharao, wurde zum Kennzeichen ihres Kampfes. Ein Aspekt dieser Befreiung aber hat im Laufe der Zeiten immer Verstörung ausgelöst. Warum hat Gott diese Befreiung nicht sanft und gewaltlos durchgeführt? Warum haben die Ägypter 10 Plagen erleiden müssen? Warum schließlich hat Gott sogar das Herz Pharaos verhärtet, sodass er trotz aller Plagen und allen Leids der Ägypter das Volk Israel nicht in die Freiheit ziehen ließ? Am Sederabend werden die 10 Plagen aufgezählt und gleichzeitig wird deutlich gemacht, dass das Leiden der Ägypter unsere Freude über die eigene Befreiung beeinträchtigt. Die klassischen Kommentatoren diskutieren angesichts der Plagen vor allem ein besonderes Problem. Wie kann Gott einerseits das Herz Pharaos verhärten und ihn andererseits doch für seine Taten bestrafen? Schließlich ist der freie Wille des Menschen die Voraussetzung für verantwortliches Handeln. Wäre dann nicht eigentlich Gott verantwortlich und die Ägypter würden zu Opfern der Willkür Gottes? Hier verweisen Ausleger wie Rashi und Maimonides darauf, dass Gott nicht bei allen 10 Plagen das Herz Pharaos verhärtet, sondern erst bei den letzten. Gott lässt Pharao nur dann an dem festhalten, was dieser schon selber frei entschieden hat. Der Bericht von der Befreiung aus Ägypten, den wir im heutigen Wochenabschnitt Vaera lesen, wird so erzählt, weil er eine Botschaft mitzuteilen hat für die Zeit, in der er abgefasst wurde. Der Zeit nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, in der die Juden als eine kleine und schwache Gruppe nur Jerusalem und seine Umgebung bewohnen konnten. Eine Zeit, in der man sich fragte, ob nicht doch die Götter der anderen Völker stärker und hilfreicher seien als der eigene Gott. Die Botschaft in diese Zeit der Unsicherheit hinein ist, hängt nicht an den vielen Göttern, die die anderen Völker anbeten, sondern nur an dem einen wahren Gott, der uns aus der Sklaverei in die Freiheit geführt hat. Pharao ist nur ein Mensch und kein Gott. Und in der Erzählung der 10 Plagen wird es ganz bildlich erkennbar. Die anderen ägyptischen Götter, der Nil, die Schlangen und das Ungeziefer, sind nicht nur keine Götter, sondern unser Gott hat sie erschaffen und sie für seine eigenen Ziele, unsere Freiheit, eingesetzt.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbinerin Gesa Ederberg aus Berlin.
Shabbat Shalom. Das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.